SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Florian Mayer im Studio herzlich willkommen. In München gab es einen größeren Polizeieinsatz rund um das israelische Generalkonsulat und das NS-Dokumentationszentrum. Schüsse sind gefallen. Was bisher alles über den Vorfall bekannt ist, darüber sprechen wir direkt zu Beginn unserer Sendung. Außerdem werfen wir einen Blick auf das heute veröffentlichte Lagebild zur organisierten Kriminalität in Deutschland und erfahren, warum Weihnachten dieses Jahr in Venezuela bereits im Oktober gefeiert werden wird. Alles bis 13 Uhr in der SR Info Bilanz am Mittag. Kurz nach 10 kamen die ersten Eilmeldungen heute Vormittag aus München. Zuerst war nur von einem Polizeigroßeinsatz rund um das NS-Dokumentationszentrum und das israelische Generalkonsulat die Rede. Schnell kamen dann Informationen darüber, dass es auch zu Schusswechseln zwischen Polizei und einer Person gekommen war. Noch läuft der Großeinsatz in der Münchner Innenstadt und unser Reporter vor Ort Frank Jordan hat die bisher bekannten Details für uns zusammengefasst.
Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat sich vor kurzem zu dem Geschehen heute Vormittag in der Münchner Innenstadt geäußert. Demnach ist ein Mann mit einer Langwaffe dort unterwegs gewesen, hat offenbar auch Schüsse abgegeben, wobei niemand getroffen worden sein soll. Es gibt also keine verletzten anderen Personen. Die Polizei war sehr, sehr schnell mit einem großen Kräfteaufgebot vor Ort und hat diese tatverdächtigen Mann stellen können, auf ihn geschossen. Und nachdem es zunächst hieß, dass der Betroffene nur verletzt sei, hat der Innenminister dann jetzt bestätigt, dass der Tatverdächtige kurze Zeit darauf verstorben ist. Es sind jetzt natürlich viele Fragen offen. Es ist noch nichts bekannt über die Identität dieses Mannes. Es ist auch nicht klar, warum er dort geschossen hat, auf wen oder was er geschossen hat. Das alles soll jetzt aufgeklärt werden, um möglichst heute Nachmittag schon auf einer angekündigten Pressekonferenz nähere Informationen veröffentlichen zu können.
Wichtigste Frage natürlich jetzt, ist die Lage im abgesperrten Bereich in München mittlerweile wieder unter Kontrolle? Dazu nochmal Frank Jordan.
Ja, davon muss man ausgehen. Die ersten Polizeikräfte wurden an der Stelle inzwischen abgezogen. Ein großer Bereich rund um das NS-Dokumentationszentrum und dem israelischen Generalkonsulat ist weiterhin gesperrt. Hier wird aber vermutlich vor allem Spurensicherung betrieben. Hinweise auf weitere Verdächtige gibt es laut Polizei nicht. Insofern scheint die Situation zunächst einmal geklärt.
Eine Besonderheit, die jetzt schon auffällt, obwohl vieles noch nicht über die Hintergründe bekannt ist: Der heutige Tag markiert den Jahrestag der Anschläge auf die Olympischen Spiele in München 1972. Mit dem israelischen Generalkonsulat in unmittelbarer Nähe des Tatorts tauchen nun natürlich auch die ersten Spekulationen auf, ob es da einen Zusammenhang geben könnte.
Das ist natürlich etwas, worüber hier spekuliert wird. Wir erinnern uns, 5. September 1972, Terroristen, das Attentat auf die israelische Mannschaft hier in München und jetzt diese Vorkommnisse in unmittelbarer Nähe des israelischen Generalkonsulats. Da kann man natürlich vermuten, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Aber solange das von der Polizei nicht bestätigt wird, ist das reine Spekulation.
Aktuelle Informationen zum Schusswechsel zwischen Polizei und einem Täter nahe des israelischen Generalkonsulats in München von Frank Jordan. Und selbstverständlich halten wir Sie in der Bilanz am Abend auch über die eben angekündigte Pressekonferenz in München auf dem Laufenden. Drogenschmuggel, Geldwäsche, Menschenhandel und Schleuserkriminalität. All das fällt in Deutschland in den Statistiken unter organisierte Kriminalität. Wie sich die Situation rund um diese Straftaten entwickelt hat, das lässt sich jedes Jahr aus dem sogenannten Lagebild organisierte Kriminalität herauslesen. Den veröffentlicht das Bundesinnenministerium, so auch heute. Was da veröffentlicht wurde, welche Entwicklungen das Lagebild zeigt und was Bundesinnenministerin Nancy Faeser und das BKA dazu sagen, darüber konnte ich kurz vor unserer Sendung mit Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber sprechen. Frau Huber, wenn Sie es zusammenfassen, welche Kernaussagen zeigt das heute vorgestellte Lagebild zur organisierten Kriminalität in Deutschland?
Ja, die organisierte Kriminalität, die ist ein echtes Problem und die ist auch eine erhebliche Bedrohung für Wirtschaft, Gesellschaft und Staat. Das sagt das Bundeskriminalamt. Wenn wir da jetzt mal in die Zahlen gucken, dann ist gerade die Ermittlungsverfahren gegen organisierte Kriminalität, die das Bundeskriminalamt macht, das ist weiterhin auf hohem Niveau. Wir haben 642 Ermittlungsverfahren Ermittlungsverfahren im letzten Jahr gehabt und insgesamt Tatverdächtige 7.400. Da kann man jetzt natürlich sagen, oh Gott, so hoch, aber man muss es vielleicht auch ein bisschen einordnen, denn eigentlich sind viele Ermittlungsverfahren gut, denn das heißt, das Bundeskriminalamt ist da aktiv und geht da gut dagegen vor. Man muss nämlich auch dazu sagen, ne, diese Zahlen spiegeln natürlich nur das wieder, was aufgedeckt wurde. Da gibt es ganz sicher eine ganz hohe Dunkelziffer.
Taucht denn da jetzt Fälle auf, die irgendwie herausstechen, warum auch immer?
Naja, also ganz viele Fälle, die laufen noch. Da hält sich dann das Bundeskriminalamt bedeckt. Die wollen da ja jetzt nicht verraten, was sie da genau machen. Aber es gibt so ein paar Fälle, die sie auch beschrieben haben. Zum Beispiel einen, da haben sie ein paar Flughafenmitarbeiter von einem Flughafen in Deutschland, die haben sie da aufgedeckt und die haben da eine Art Schleusung gemacht. Da sind Menschen auf unterschiedlichen Wegen nach Deutschland gekommen und die wollten weiterreisen. Und dann haben diese Mitarbeiter da die Buchungsdaten am Flughafen manipuliert und die Menschen sind durch die Personalschleusen Eingänge geschleust worden. Das war zum Beispiel so ein Fall.
Jetzt hat die Digitalisierung ja auch nicht beim Verbrechen Halt gemacht. Stichwort Cyberkriminalität. Da war ja im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr viel von Betrügereien im Internet zu hören und zu lesen. Spiegelt sich das jetzt auch im Lagebild wieder?
Auf jeden Fall. Und vor allem an einer Zahl, nämlich insgesamt hat sich der Schaden, der letztes Jahr durch organisierte Kriminalität erhoben wurde, der hat sich verdoppelt. Doppelt so viel wie noch im Jahr davor. Und da ist gerade die Cyberkriminalität ein ganz großer Posten mit 1,7 Milliarden Euro Schaden. Und da muss man auch wieder dazu sagen, das ist natürlich nur der Schaden, der da aufgedeckt und erkannt wurde. Auch da kann die Zahl noch viel höher sein. Also ja, Cyberkriminalität, das ist ein sehr, sehr großer Posten. Allerdings muss man auch dazu sagen, die meisten Ermittlungsverfahren, die sind vor allem beim Drogenschmuggel und beim Drogenhandel. Da hat das Bundeskriminalamt einen ganz großen Fokus drauf.
Wenn Sie die Schäden gerade ansprechen, wie sieht das denn über das gesamte Lagebild momentan aus?
Da belaufen sich die Schäden auf 2,7 Milliarden Euro. Also echt eine hohe Zahl an Schäden. Und da muss man eben sagen, das ist trotzdem halt nur das, was aufgedeckt wurde. Da ist die Frage, wie viel mehr Schäden kommen da noch dazu. Auf der anderen Seite zieht das Bundeskriminalamt auch immer wieder Geld ein. Also die schaffen es dann, Geld zurückzuholen. Das waren im letzten Jahr 82 Millionen. Klingt jetzt nicht so viel im Vergleich zu den Schäden, aber es ist doch schon einiges, was da zurückgeholt wurde. Und da erwarten die auch in nächster Zeit noch mehr, weil ganz viele Ermittlungsverfahren noch so am Anfang stehen. Wenn die da noch verdeckt ermitteln, da wollen sie jetzt nicht gleich Immobilien und Geld einziehen.
Sie haben es schon gesagt, das BKA war mit bei der Vorstellung dabei, der BKA-Chef, aber auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Wie haben die denn jetzt die Zahlen selbst eingeschätzt und wurden in dem Zuge da möglicherweise auch Maßnahmen angekündigt?
Also Nancy Faeser sagt, dass die harte Gangart gegen organisierte Kriminalität, dass die Erfolg hat und dass die aber auch in Zukunft weiter notwendig ist. Die Zahl der Ermittlungsverfahren, die bleibt hoch. Also sie interpretiert das auch als einen Ausdruck guter Ermittlungsarbeit, sagt aber auch, man sieht sehr deutlich, dass da sehr skrupellos vorgegangen wird und die Gegner da eingeschüchtert werden. Und ähnlich sieht das auch BKA-Chef Münch, der eben von einer erheblichen Bedrohung für die Wirtschaft, die Gesellschaft und den Staat spricht. Und ja, es wurden auch einige Maßnahmen beschrieben. Viel läuft schon. Da geht es vor allem um internationale Zusammenarbeit, wenn es jetzt um Drogenbanden aus Südamerika geht und darum, Häfen sicherer zu machen. Aber es gibt auch einige Wünsche, denn einiges ist in Deutschland noch nicht möglich. Ich würde gern ein Beispiel noch sagen, weil es so eindrücklich ist. Wenn es zum Beispiel darum geht zu sagen, wir haben einen Tatverdächtigen, welches Vermögen hat der denn? Welche Immobilien zum Beispiel in Deutschland? Da müsste das BKA im Moment jede Gemeinde und jede Stadt einzeln abtelefonieren. Hey, hat der irgendwie da Immobilien bei euch im Grundbuch, weil es kein nationales Immobilienregister gibt. Also das wäre so ein Wunsch, den die dann doch hätten.
Informationen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber zum heute veröffentlichten Lagebericht Organisierte Kriminalität. Und das Gespräch haben wir kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Am Dienstag hatten sich die Bundesregierung, die Länder und die Union als größte Oppositionspartei getroffen, um über die Themen Migration und Sicherheit in Deutschland miteinander zu sprechen. Viel kam dabei nicht raus und Druck aus der Migrationsdebatte scheint auch dieser runde Tisch nicht genommen zu haben. Eher im Gegenteil. Oppositionsführer Friedrich Merz hat der Bundesregierung nun ein Ultimatum gestellt als Bedingung für weitere Gespräche. Es geht um die Frage, ob geflüchtete Menschen an deutschen Grenzen zurückgewiesen werden können. Aus Berlin dazu Hans-Joachim Viehweger.
In der Debatte um Zurückweisungen von Migranten an den deutschen Grenzen hat CDU-Chef Friedrich Merz der Ampelkoalition nun ein Ultimatum gesetzt.
Wenn die Bundesregierung nicht bereit ist, bis zum nächsten Dienstag uns eine verbindliche Erklärung zu geben, dass der unkontrollierte Zuzug an den Grenzen gestoppt wird und diejenigen, die immer noch kommen, an den Grenzen in Deutschland zurückgewiesen werden, dann machen weitere Gespräche mit der Bundesregierung keinen Sinn.
So Merz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Brandenburg an der Havel. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bezeichnete dies in der ARD-Sendung Maischberger als Provokation. Er warf Merz im Gegenzug vor, allein wegen der anstehenden Landtagswahlen ein unrealistisches Tempo zu fordern. Inhaltlich kommen aus der SPD aber Signale der Annäherung an die Union. So zeigte sich Fraktionsvize Dirk Wiese gegenüber dem Tagesspiegel offen für die Zurückweisung von Flüchtlingen, die sich zuvor in einem anderen EU-Land aufgehalten haben. Bundeskanzler Olaf Scholz verwies bei einem Bürgerdialog auf die bereits ergriffenen Maßnahmen im Kampf gegen irreguläre Migration, um zu ergänzen:
Und wenn es super gut läuft, schaffen wir es sogar, auf alles das noch obendrauf zu setzen. Weitere Maßnahmen, auf die wir uns mit der Opposition verständigen, mir wäre es recht.
Bei der Frage möglicher Zurückweisungen an den Grenzen zeigen sich aber vor allem die Grünen weiter skeptisch. Sie halten dies nicht für vereinbar mit deutschem und europäischem Recht. Stattdessen schlägt die Grünen Innenpolitikerin Irene Mihalitsch gemeinsame Grenzpatrouillen mit Nachbarländern vor, um die Zahl einreisender Flüchtlinge zu begrenzen. Das könne zu weniger Zuwanderung führen und stünde auf dem Boden des Rechtsstaats, sagte Mihalitsch der Rheinischen Post.
Und wir bleiben thematisch bei der Migrations- und Asyldebatte in Deutschland. Denn ebenfalls ein Streitpunkt ist die Frage, ob jemand, der in Deutschland Asyl beantragt hat, kurzfristig in sein Heimatland zurückreisen kann. Auch um quasi so etwas wie Urlaub zu machen. Die Frage ist nicht unberechtigt und die Debatte darum ebenfalls nicht. Denn es kommt immer wieder vor, dass beispielsweise Afghanen, die in Deutschland Schutz gesucht haben, nach Hause reisen. Die Politik will die Regeln an dieser Stelle deutlich verschärfen. Gabor Hallasch hat bei geflüchteten Menschen aus Afghanistan nachgefragt, wie sie darüber denken.
Emros will seine Geschichte erzählen, aber nur am Telefon.
Hallo, grüß dich.
Emros heißt eigentlich anders und kam 2015 aus Afghanistan nach Deutschland. Und er ist einmal nach Hause gereist, nicht um Urlaub zu machen.
Weil meine Papa habe ich besucht.
Seinen Vater hat er viele Jahre nicht gesehen.
Meine Papa alt geworden, so kann man nicht wissen, ob er noch ein Jahr blieb oder ein Tag oder 5 Jahre so. Ja, das ist unsere Kultur so.
Emros reiste über die Türkei und den Iran nach Afghanistan. Das Visum wurde nicht in den Pass geklebt, sondern nur auf einem Zettel reingelegt. So erfährt im Zweifel niemand von einer solchen Reise. Dabei haben sie nicht automatisch Konsequenzen.
Ja, es kann gute Gründe für Flüchtlinge geben, trotz Verfolgungsgefahr kurzzeitig ins Heimatland zu reisen,
sagt Viktoria Rietig, Migrationsforscherin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Zum Beispiel der Besuch von Verwandten auf dem Sterbebett oder auch andere familiäre oder religiöse Pflichten. Aber es gibt auch viele andere Gründe. Manchmal geht es um Emotionales, wie einfach Heimweh oder Sehnsucht, oder um was ganz Materielles, wie Besitz in der Heimat.
Doch die Heimreisen sind heikel, denn Flüchtlinge wie Emros sind aus Afghanistan geflohen und suchen Schutz in Deutschland. Wie können sie da zurückreisen? Das fragt sich auch CDU-Chef Friedrich Merz.
Also wer in sein Heimatland reisen kann, um dort Urlaub zu machen oder Verwandte zu besuchen, der hat nun auch ganz sicher keinen Grund mehr, in Deutschland ein Asylverfahren weiter zu betreiben.
Erfährt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Von der Heimreise wird immer geprüft, ob der Flüchtling seinen Schutzstatus verliert und entscheidet dann, so das Innenministerium, im Einzelfall. Aber über wie viele Fälle reden wir? Eine Statistik gibt es nicht.
Ganz grundsätzlich müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht immer über Nebenthemen empören.
So sieht es der SPD-Innenpolitiker Lars Castellucci und er fordert mehr Aufklärung.
Ich finde zum Beispiel, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sehr wohl eine Statistik darüber führen sollte, wie viele Personen über das Jahr wegen solcher Heimreisen den Flüchtlingsstatus entzogen bekommen, damit wir auch wissen, worüber wir reden.
Die Bundesregierung hat sich gerade auf ein Asylpaket geeinigt. Darin steht auch, wer ohne gute Gründe ins Heimatland reist, verliert den Schutzstatus. Und in Zukunft wird es nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios so sein, dass sich die Beweislast umkehrt. Das heißt, wer nach Hause gereist ist, muss nachweisen, dass es dafür einen Grund gab. Zum Beispiel, um sittliche Pflichten zu erfüllen. Das kann eine Beerdigung oder auch ein Krankenbesuch sein. Aber so genau ist das nicht festgelegt, sagt auch Migrationsforscherin Viktoria Rietig.
Das ist einerseits positiv, weil es anerkennt, dass es zwingende Gründe geben kann, ein Land zu besuchen, selbst wenn dort Verfolgung droht. Aber andererseits birgt es auch die große Gefahr, dass Behörden den Begriff dann völlig unterschiedlich auslegen und dann droht mal wieder Umsetzungswirrwarr. Und dann fragen die Leute, ja, was gilt denn jetzt?
Emros fürchtet, dass seine Heimreise Konsequenzen haben kann. Die Kritik daran kann er nachvollziehen.
Ich verstehe das, ja, aber keine Ahnung, Sie verstehen mich oder nicht. Wenn mein Papa da wohnt und alt geworden so, ja, wir müssen das Risiko machen, egal wenn ich sterbe da.
Die Taliban, erzählt er noch, hätten ihn freundlich empfangen, aber nur, weil er aus dem Ausland kommt. Dort wieder zu leben, hält er für zu gefährlich.
Damit ist es 12.45 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Wir machen gleich weiter mit Venezuela. Da wurde Weihnachten vorverlegt. Kein Scherz. Warum, erfahren Sie gleich. Vorher hat Roswitha Böhm die Nachrichten für Sie.
Das ukrainische Parlament hat den Rücktritt von Außenminister Kuleba gebilligt. Nachfolger Kulebas soll ukrainischen Medien zufolge dessen bisheriger Stellvertreter Sibiha werden. Hintergrund ist eine Regierungsumbildung. Präsident Zelensky begründet das damit, dass der Staat in verschiedenen Richtungen gestärkt werden müsse. Der ukrainische Präsident besucht morgen die US-Militärbasis Ramstein. Nach einem Bericht des Spiegel will er am Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe teilnehmen und für mehr Waffenhilfe im Abwehrkampf gegen Russland werben. Auf Einladung der USA kommen Verteidigungspolitiker aus etwa 50 Ländern auf dem Luftwaffenstützpunkt in der Pfalz zusammen. Die Weltwetterorganisation WMO warnt vor immer mehr Luftverschmutzung. Die WMO schreibt in einem neuen Bericht, sie sei das größte Umweltrisiko unserer Zeit. Demnach sterben jedes Jahr mehr als 4,5 Millionen Menschen an den Folgen schlechter Luft. Diese sei aber nicht nur für die menschliche Gesundheit gefährlich, sondern beeinträchtige auch die Landwirtschaft, die Wasserqualität und die biologische Vielfalt. Laut WMO verursacht die Luftverschmutzung außerdem hohe ökologische und wirtschaftliche Kosten. Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, dass sich die Bundesregierung nicht in die finanzielle Krise bei Volkswagen einmischen wird. Ein Regierungssprecher erklärte, Scholz habe sowohl mit dem Management als auch mit Betriebsrat und Aufsichtsrat gesprochen. Er sei sich der Herausforderungen der Autobranche bewusst, es sei aber Sache des Unternehmens, die Probleme zu lösen. VW hatte gestern auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg den angekündigten Sparkurs verteidigt. Finanzchef Antlitz sagte, man habe noch 1 bis 2 Jahre Zeit, um das Ruder herumzureißen. Dem unbefristeten Streik beim Kranbauer Tadano in Zweibrücken sind rund 1000 Beschäftigte gefolgt. Das hat die Gewerkschaft IG Metall dem SWR mitgeteilt. Der Ausstand in beiden Werken hat mit der Frühschicht begonnen. Anlass des Streiks sind die gescheiterten Verhandlungen über die Zukunft des Unternehmens in Zweibrücken. Die Geschäftsleitung plant, das Werk am Flughafengelände zu schließen. Das würde etwa 400 Arbeitsplätze betreffen.
Es ist eine so skurrile Meldung, dass man vermutlich erst mal an einen schlechten Witz oder eine Fake-Meldung denkt. Aber die sicher stimmt erstmal. In Venezuela soll dieses Jahr Weihnachten bereits im Oktober gefeiert werden. Das hat der Machthaber Nicolas Maduro am Montag in seiner eigenen Fernsehsendung so angekündigt. Per Dekret legt er Weihnachten vom klassischen Datum im Dezember auf den Beginn des Oktobers. Was absurd und lustig klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Denn im Grunde ist es nichts anderes als der verzweifelte Versuch, die massiven Probleme im Land und politischen Verfehlungen zu überdecken. Weihnachtsgebäck als Opium fürs Volk. Jenny Barke über die absurde Maßnahme des venezuelischen Machthabers.
Vor euphorisch klatschenden Gästen und unterlegt mit beschwingter Salsa-Musik kündigt Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro an, dass Friede, Freude und Sicherheit dieses Jahr über 2 Monate früher beginnen. Adrett im Anzug wendet er sich in seiner eigenen Fernsehsendung an sein Publikum. Der September ist da und schon jetzt riecht es nach Weihnachten. Und deshalb, euch zu ehren, als Dank an das kämpferische Volk, werde ich per Dekret Weihnachten auf den 1. Oktober vorziehen. Bereits in den Corona-Pandemie-Jahren 2020 und 2021 verlegte der autokratisch regierende Maduro Weihnachten auf Oktober vor. Das kritisiert unter anderem die Bischofskonferenz im katholisch geprägten Venezuela, spricht von politischer Instrumentalisierung des Fests. Nach Feiern ist in Venezuela auch kaum jemanden zumute. Die Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut, leidet Hunger, bekommt keine Medikamente und Babynahrung. Die Lage ist seit den umstrittenen Präsidentschaftswahlen Ende Juli erneut eskaliert. Proteste auf den Straßen der Hauptstadt Caracas mit Vuvuzelas, Autohupen und Sprechchören fordern Venezolanerinnen und Venezolaner, dass die Regierung die Wahlergebnisse veröffentlicht. Bis heute behauptet diese, sie seien einem angeblichen massiven Cyberangriff zum Opfer gefallen. Die Opposition und internationale Wahlbeobachter sprechen von Wahlbetrug. Doch Maduro bleibt im Amt, bestätigt von dem ihm treuen Wahlgericht und obersten Gerichtshof. Gegen Kritik an ihm und der Wahl geht er immer repressiver vor. Mehr als 2000 Demonstrierende sind seitdem verhaftet worden. Am Montag hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen gegen den Oppositionskandidaten Edmundo González Urrutia. Der Vorwurf: Amtsanmaßung, Urkundenfälschung, Verbindung zu Geldgebern des Terrorismus. Die Opposition hatte nach der Wahl 80% der Wahlakten veröffentlicht. Sie reklamiert den Sieg für sich. Seitdem ist Urrutia untergetaucht. Aus Angst vor der Willkür der Justiz, erklärt sein Anwalt José Vicente Aro. Es gilt die Unschuldsvermutung. Dieses Recht verwehrt die Staatsanwaltschaft ihm. Sie haben sein verfassungsrechtlich geschütztes Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren missbraucht, ihn dreimal vorgeladen, ohne Garantie auf Verteidigung. Oppositionsführerin María Corina Machado bestärkt die Venezolaner, weiter zu protestieren. Das Regime verliert sich in seiner Obsession, seine Macht zu verteidigen. Sie akzeptieren die Realität nicht. Wir sind Millionen und sind weit davon entfernt, aufzugeben. Auch die USA wiederholten am Mittwoch, die Wahl nicht anzuerkennen, wie ein Pressesprecher des Auswärtigen Amts sagte. Offensichtlich hat Maduro betrogen. Er ist nicht bereit, auf die Forderungen einzugehen, das harte Vorgehen gegen Andersdenkende zu beenden, die Wahllisten freizugeben und Venezuela wieder auf den Weg der Demokratie zu bringen. Deshalb erwägen wir in Abstimmung mit unseren Partnern Optionen, um Maduro und seinen Vertretern zu zeigen, dass ein illegitimes und repressives Vorgehen Konsequenzen hat. Vorverlegtes Weihnachten. Es ist wohl mehr ein Ablenkungsmanöver der eskalierenden politischen Krise als ein Geschenk der Besinnlichkeit.
Und wir kommen ins Saarland. Seit dem 1. April ist Cannabis in geringen Mengen in Deutschland legal. Das heißt, jeder, der volljährig ist, darf kiffen. Schon vor der Legalisierung hatten vor allem auch Ärzte, Psychiater und Menschen, die in der Drogen- und Suchtberatung arbeiten, gewarnt. Dass Kiffen jetzt nicht mehr illegal ist, könnte Folgen haben. Wie sieht es aus bei uns im Saarland? Welche Auswirkungen hat die Legalisierung auf Sucht- und psychiatrische Kliniken für Kinder und Erwachsene? Und zeigt sich jetzt schon einen Effekt in der Drogen- und Suchtberatung? SR-Info-Reporterin Sabine Wachs hat dazu recherchiert.
Birgit Altmaier und ihre Kolleginnen und Kollegen von der Suchtberatung der Caritas in Saarbrücken sind vorbereitet. Schon bevor das Gesetz zur Cannabis-Teillegalisierung im April in Kraft getreten ist, gab es Schulungen. Denn dass Kiffen jetzt nicht mehr illegal ist, betrifft ihre Arbeit ganz konkret.
Wir sind eine Beratungsstelle für erwachsene Menschen, die Probleme haben mit legalen Substanzen. Wir hatten seit dem April insgesamt 3 Anfragen, wo es sich nur um die Substanz Cannabis gehandelt hat. Und alle 3 Personen sind dann auch leider nicht gekommen.
Trotzdem macht sich das Team um Birgit Altmaier Gedanken. Vor allem über die Frage, wie man Menschen mit Cannabissucht in die Beratungsgruppen integrieren kann. Denn bisher behandeln sie im Caritas-Zentrum in Saarbrücken vor allem Menschen mit Alkoholproblemen.
Wir reden hier ja von einer ganz anderen Altersstufe. Die Menschen, die Cannabis konsumieren und sich beraten lassen, sind in der Regel deutlich jünger als unser bisheriges Klientel. Da liegen also in der Regel 20 Jahre dazwischen.
Im Schnitt 25 Jahre alt, zeigt die Statistik, ist der Otto normal Cannabiskonsument. Teils aber fangen viele, die später eine Abhängigkeit entwickeln, schon in sehr jungen Jahren mit dem Kiffen an, weiß Eva Möhler. Sie leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik in Homburg.
Was wir sehen, ist tatsächlich Jugendliche, die mit Cannabis-induzierten Psychosen kommen. Das hatten wir aber früher auch schon. Da kann ich jetzt aus dem kurzen Zeitraum nicht sagen, dass sich das massiv gesteigert hätte. Aber das International Narcotics Control Board hat ja dazu Daten aus anderen Ländern, wo Cannabis legalisiert wurde. Und die können ja schon nachweisen, dass in diesen Ländern tatsächlich auch die psychiatrischen Notaufnahmen bei Jugendlichen sehr gehäuft haben, obwohl das auch dort für Jugendliche nicht legal war.
Ähnliches beobachtet auch Ulrich Seidel, Leiter der Psychiatrie am Sonnenberg. Vereinzelt, sagt er, habe er Menschen in Behandlung, die nur wegen der Legalisierung mit Cannabis in Berührung gekommen seien und eine Psychose entwickelt hätten. Für seine Klinik stellt die Freigabe von Cannabis aber noch ein anderes Problem dar.
Wir beobachten tatsächlich, dass natürlich jetzt mehr Patienten, bei denen wir ein Drogenscreening machen, positiv sind für Cannabis. Und das ist zum Beispiel dann relevant, wenn es um Aufnahme zur stationären Psychotherapie geht.
Für Patienten, die sich in stationärer Psychotherapie befinden, gilt ein Abstinenzverbot. Substanzen wie Alkohol oder eben auch Cannabis behindern die Therapie, sagt Seidel. Daher hat die Klinik am Sonnenberg klare Regeln.
Wir können ja bestimmte Aufgaben formulieren und sagen, das ist die Voraussetzung für die Behandlung. Und das führt natürlich jetzt verstärkt zu Diskussionen. Manche sehen das und sehen es auch ein, andere verstehen es überhaupt gar nicht, warum wir jetzt so handeln.
Noch allerdings sagen sowohl Ulrich Seidel als auch Kinderpsychiaterin Eva Möhler und die Suchtberaterin Birgit Altmaier, sei kein großer Effekt der Teillegalisierung von Cannabis zu spüren. Alle drei aber verweisen auf Studien aus anderen Ländern, die zeigen, dass legales Kiffen durchaus langfristig Auswirkungen hat auf einige Konsumenten und somit auch auf die Arbeit mit suchtkranken und psychisch erkrankten Menschen.
Fehlen uns zum Schluss der Bilanz noch die Wetteraussichten. Im heutigen Tagesverlauf lockern die Wolken immer mehr auf und zeitweise kommt dann auch die Sonne zum Vorschein. Zum Abend hin nimmt die Bewölkung von Lothringen her dann aber wieder zu und es kommen noch Schauer oder Gewitter dazu. Das Ganze bei 24 bis 28 Grad. Morgen startet der Tag dann bewölkt. Dazu gibt es immer wieder gelegentlich Regenschauer. Später wird es dann wieder etwas freundlicher und sonniger. Die Höchstwerte da 21 bis 25 Grad. Und das Wochenende startet am Samstag wieder wolkenverhangen. Dann gibt es aber längeren Sonnenschein und es bleibt den Tag über trocken bei maximal 29 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Mittag mit Florian Mayer im Studio. Fürs ganze Team danke fürs Zuhören und Ihr Interesse. Im Anschluss folgt jetzt die Auslandspresseschau mit den Kommentaren der Auslandspresse und danach übernimmt Chris Ignazi mit dem SR2-Nachmittag. Dabei viel Vergnügen.
SR-Info Auslandspresseschau.
Die internationale Presse beschäftigt sich mit der Regierungsumbildung in der Ukraine durch Präsident Selenskyj. Die Neue Zürcher Zeitung kommentiert: Ist es eine Panikreaktion, um von militärischen Misserfolgen abzulenken? Steckt ein Machtkampf dahinter oder handelt es sich um eine normale Blutauffrischung in der Regierung? Noch lassen sich die Hintergründe nicht genau abschätzen. Aber manches ist erkennbar. Überstürzt hat Selenskyj nicht gehandelt, denn über eine Regierungsumbildung wurde seit Februar gemunkelt. Der Präsident steht unter enormem Druck. Die Anspannung ist ihm anzusehen, die Frustration über Rückschläge im Kampf gegen Russland ebenfalls. In dieser Situation will er seine Regierungsmannschaft zu äußerstem Einsatz antreiben. Er signalisiert damit zugleich, dass er seinem pro-westlichen Kurs treu bleibt und dabei neue Kräfte aus der Reserve holt. Die Zeitung Hospodarske Noviny aus Tschechien schreibt: Zunächst einmal muss man sich bewusst machen, dass das ukrainische Regierungssystem auf einem starken Präsidenten beruht. Das hat sich während des Krieges noch verstärkt. Man muss der ukrainischen Demokratie Respekt zollen, die sich in einer wirklich schwierigen Kriegssituation befindet. Kein Anführer eines westlichen Landes würde mit Selenskyj tauschen wollen. Je länger der Krieg andauert, desto stärker nehmen die Verbündeten die ukrainische Politik kritisch unter die Lupe. Auch wenn es keiner offen zugibt, würden sie am liebsten Signale sehen, dass Kiew mit Friedensverhandlungen beginnen möchte. Themenwechsel. Zum Untersuchungsbericht zur Brandkatastrophe in dem Londoner Hochhaus Grenfell Tower vor 7 Jahren mit 72 Toten meint die irische Zeitung Irish Times. Die Familien der Todesopfer und jene, die ihr Zuhause verloren haben, erfuhren die Wahrheit aus einem umfassenden Bericht, dessen Verfasser kein Blatt vor den Mund nahm. Das Fazit lautet: Der Tod von 72 Bewohnern bei dem verheerenden Brand im Grenfell-Wohnkomplex im Jahr 2017 war durchweg vermeidbar. Die Menschen, die dort lebten und starben, wurden von aufeinanderfolgenden Regierungen, der selbstgefälligen lokalen Behörde und deren Mieterverwaltungsorganisationen, von Architekten, Beratern, Bauunternehmen, von den Herstellern der Fassadenverkleidung, die die Hauptursache für die Ausbreitung des Feuers war, und von der schlecht geführten Londoner Feuerwehr schwer im Stich gelassen. Die britische Zeitung The Times schreibt: 7 Jahre nach dem Brand sind diejenigen, deren Handlungen die Grenze von bloßer Inkompetenz und gefühlloser Gleichgültigkeit zur Kriminalität überschritten hatten, vor allem durch das absichtliche Verschweigen, wie gefährlich die bei der Renovierung des Grenfell Towers verwendeten Materialien waren, immer noch weit davon entfernt, vor Gericht gestellt zu werden. Häuserblocks mit rund 172.000 Wohnungen haben nach wie vor eine gefährliche Fassade und die meisten warten noch immer auf den Beginn der Austauscharbeiten. Mehr als 1.500 Gebäude im ganzen Land sind demnach immer noch lebensbedrohlichen Brandschutzrisiken ausgesetzt. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsapp.